Wann kommt der jetzt wirklich, der neue Impfstoff? Ist der ganze Corona-Spuk endlich vorbei, wenn wir ihn haben? Und wie sicher ist es eigentlich, sich mit einem Stoff impfen zu lassen, der so schnell entwickelt worden ist? Mein Name ist Mirja Gabatuller und das ist eine neue Folge von «Und jetzt?», einem Corona-Podcast von Tamedia. Simon Rau vom Recherchedesk und ich, wir schauen in diesem Podcast abwechslungsweise zurück auf die Woche und versuchen, die zweite Welle in der Schweiz etwas fassbarer zu machen. Und für das reden wir immer am Anfang mit dem Marc Brutbacher. Er ist unser Mann für die Zahlen und Daten. Er leitet nämlich das Interaktivteam und hat das Corona-Dashboard ins Leben gerufen, wo man auf einen Blick sieht, wie sich die Corona-Lage eben von Tag zu Tag entwickelt. Hallo Marc.
Hoi Mirja. Hoi.
Marc, welche Zahl ist dir diese Woche besonders aufgefallen?
Diese Woche sind es die 4'000 Hospitalisierten, die momentan aktuell im Spital liegen, schweizweit. Und die Zahl ist jetzt in den vergangenen Tagen zum ersten Mal nicht weiter gestiegen in diesen zweiten Wellen. Es sind deutlich mehr als nur bei der ersten Welle. Wir hatten damals 2'400, also es sind jetzt 1'600 Hospitalisierte mehr, die wir hoffentlich einen Peak haben werden. Das Erstaunliche daran ist, dass der Unterschied bei den Hospitalisierten gross ist zwischen den Wellen, aber bei den Intensivpatienten ist er nicht gross. Das ist praktisch gleich. Wir haben jetzt 500 Personen, die auf einer IPS liegen und bei der ersten Welle sind das im Maximum ebenfalls rund 500 Personen gewesen. Wir haben momentan noch 25% Kapazitäten auf den Intensivstationen schweizweit. Das heisst, die Hospitalisierten müssen weniger oft auf die IPS verlegt werden. Mögliche Gründe können sie dafür sein, dass sie früher ins Spital gehen, die Leute. Man hätte ja bei der ersten Welle ihnen eher noch gesagt, sie sollen nicht zu früh kommen, wirklich, wenn es nicht mehr geht. Und Behandlungsmöglichkeiten sind doch auch besser geworden. Also alles in allem bin ich vorsichtig optimistisch, dass jetzt Spitalbelastung zwar immer noch sehr gross ist in der Schweiz, aber doch nicht mehr grösser wird in den nächsten Tagen und Wochen.
Die knappe Zahl von Betten auf der IPS, eben auf der Intensivstation, das war ja in den letzten Wochen immer wieder das Argument gewesen. Zum Beispiel hat auch die Covid-Taskforce ja die Prognose gemacht, dass die könnten knapp werden. Jetzt sagst du quasi, wir könnten am Peak sein mit den Hospitalisierungen. Gleichzeitig ist noch eins von vier Betten auf der Intensivstation frei. Jetzt ein bisschen ketzerisch gefragt, ist das in dem Fall wirklich alles nur Panikmache gewesen, jetzt die letzten Wochen?
Nein, also man muss klar sagen, dass in der Westschweiz sind die Prognosen eigentlich eingetroffen. Das Gesundheitswesen ist über Kapazitätsgrenzen übergekommen. Es hat zu wenig Betten gegeben, zu wenig Personal. Praktisch alle nicht dringenden OPs müssen abgesagt werden. In der Zwischenzeit ist in fast allen Westschweizer Kantonen die Armee im Einsatz. Und die meisten Westschweizer Kantone haben auch Patienten verlegen in die Deutschschweiz. Insgesamt sind in 13 Kantonen haben höhere IPS-Auslastung als 80%. Das ist schon sehr viel. Wenn man auch bedenkt, dass sogar Behandlungen abgesagt worden sind und es sind auch zusätzliche Betten bereitgestellt worden. Mhm. Gerade im Moment sind von 889 Personen, die auf einer Intensivstation liegen, sind 500 Covid-Patienten. Das ist also mehr als die Hälfte. Mir ist keine andere Krankheit bekannt, die eine IPS-Station so dominiert bei durchständigen Schutzmassnahmen, die wir ja gleich seit Monaten in Kraft haben. In der Deutschschweiz sieht es besser aus, das stimmt. Dort sind die Prognosen nicht eingetroffen. Zürich, Luzern, Thurgau, Basel, die haben noch gute Kapazitäten. Die können auch Patienten aufnehmen von der Westschweiz. Und das ist sicher positiv. Man darf aber nicht vergessen, dass die Belastung trotzdem sehr hoch ist für das Personal. Und die können also auch auf diesem Level nicht den ganzen Winter durchstehen. Also man muss die Zahlen noch weiter runterbringen, damit das Gesundheitssystem wirklich auch aus diesen Gefahrenzonen rauskommt. Mhm.
Ich höre bei dir trotzdem so ganz einen scheuchen Optimismus, was zumindest die Lage in der Deutschschweiz anbelangt auf den Intensivstationen. Kann man wie sagen, wir sind da schon über den Berg oder was könnte da noch auf uns zukommen?
Also ich hoffe jetzt wirklich, dass die Zahl von Spitaleinweisungen nicht mehr steigt, dass wir nicht wirklich den Höhepunkt erreicht haben. Aber bei den Todesfällen haben wir das noch nicht. Wir haben momentan 80 Todesfälle pro Tag. Das ist deutlich mehr als noch bei der ersten Welle. Wir haben jetzt in den letzten 7 Tagen schweizweit 550 Personen gehabt, die an Covid gestorben sind. Das kann man vergleichen, wie wenn jeden Tag ein Altersheim abbrennen ohne Überlebende. Mhm. Also das ist enorm. Und auch im Vergleich mit dem Ausland sehen wir dort gar nicht gut aus. Ich habe das vorher nachgeschaut. Wir sind weltweit unter den 10 Ländern mit den meisten Covid-Toten im Verhältnis zur Bevölkerung.
Das sind eindrückliche Werte und das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass uns das sicher noch wird weiter beschäftigen, die Situation. Danke vielmals, Marc, für die Einschätzungen und bis nächste Woche.
Bitte, bis nächste Woche. Ciao, Mirja.
In diesem Jahr 2020 gibt es ab und zu noch eine gute Nachricht. Und eine von diesen guten Nachrichten ist schon ganz am Anfang dieser Woche gekommen. Die Nachricht, dass es einen Impfstoff gibt, der gegen Corona wirken soll. Mir gegenüber sitzt jetzt Anke Fosgren. Sie ist Wissenschaftsjournalistin bei Tamedia. Anke, du schreibst schon seit Jahren über Impfstoff und kennst dich auf diesem Gebiet sehr gut aus. Was mich auch wundern würde, wann kann ich mich jetzt mit dem neuen Impfstoff endlich impfen lassen?
Also man muss das ein bisschen einordnen. Die Ergebnisse, die diese Woche bekannt wurden, die sind ja von den Pharmafirmen Pfizer und BioNTech veröffentlicht worden. Das sind noch sehr vorläufige Studienergebnisse. Also um nicht zu sagen, die Studie selber ist überhaupt noch nicht bekannt. Man weiß also noch gar nicht so ganz genau, wie gut der Impfstoff ist. Wenn jetzt aber alles gut gehen würde mit dieser Studie, die noch gar nicht abgeschlossen ist, dann könnte man sich vorstellen, dass der Impfstoff im nächsten Jahr zugelassen wird, also wenn er dann zugelassen wird, zur Verfügung steht, wenn er dann produziert wird. Und dann könnte man sich vielleicht im ersten Halbjahr nächsten Jahres impfen lassen gegen das Coronavirus.
Das heißt jetzt, eben die Studie ist noch nicht ganz abgeschlossen. Also auf was warten wir da konkret noch? Sind die noch die letzten Ergebnisse am Auswerten, oder?
Genau, was jetzt gerade läuft, das ist eine sehr große Studie mit über fast 44.000 Menschen, die da in verschiedenen Impfzentren, also über 150 Impfzentren weltweit, hauptsächlich in den USA und Brasilien und Argentinien geimpft werden. Diese ganze Studie ist jetzt noch nicht ausgewertet, aber die ersten Ergebnisse, die zeigen, dass es einen Impfschutz geben könnte gegen das, dass man sich infiziert zu 90%. Und das klingt schon sehr hoffnungsvoll, finde ich.
Wo du anfangs von der letzten Woche die Meldung gesehen hast oder bekommen hast, hat dich das überrascht oder hast du das schon so ein bisschen auf dem Schirm gehabt, dass das demnächst wird einen Impfstoff geben?
Also auf dem Schirm gehabt natürlich, dass da sehr viele, also es ist ja, sind nicht nur die Firmen Pfizer und BioNTech, die daran arbeiten, sondern es gibt mehr als 100 Firmen, die sich sofort draufgestürzt haben, quasi einen Impfstoff zu entwickeln. Insofern wusste ich jetzt auch, da wird was kommen, aber dass das jetzt so schnell kommt und dann doch mit dieser, fand ich, positiven Meldung, das hat mich wirklich überrascht, ja.
Recht euphorisch tönt ja auch der Entwickler von dem Impfstoff, der Uğur Şahin. Er hat zusammen mit seiner Frau Özlem Türeci eben die deutsche Firma BioNTech gegründet. Und wir hören mal kurz rein, wie er das gesagt hat.
I consider this vaccine as a vaccine which is near perfect, which has a near perfect profile. Yeah. We have done preclinical experiments. We have shown that this vaccine is able to protect animals from infection in really tough challenge experiments. And we have, of course, done much more testing than we have published so far. And this provides us a lot of confidence. Yes, we believe that we have a safe product and we believe that we will be able to show efficacy.
Ihre Impfstoff sei eben schon fast perfekt und er sei eigentlich überzeugt, sie können beweisen, dass er sicher sei und auch wirklich wirke. Das hat eben der Uğur Şahin schon Anfang September gesagt in einem Interview gegenüber CNN. Jetzt sagt BioNTech, unser Impfstoff, der schützt wirklich, das können wir jetzt sagen, und zwar zu 90%. Was heisst das jetzt genau, die 90%? Heisst das, man könnte sich auf den Impfstoff verlassen?
Also man muss jetzt dazu sagen, also es klingt jetzt erstmal wirklich sehr gut, aber die Ergebnisse, die sind noch sehr vorläufig. Also es ist noch nicht bekannt, welche Altersgruppen davon profitieren, welche Impfdosis überhaupt verabreicht wurde. Und diese 90%, da würde es jetzt schon heißen, dass von 10 geimpften Personen 9 davon gegen eine Covid-19-Erkrankung geschützt sind. Die Forscher hatten damit gerechnet, wenn man Impfstoffe herstellt, dass sie vielleicht zu 60-70% wirksam wären. Das sieht jetzt schon mal ganz gut aus. Aber eben weil die Ergebnisse noch so vorläufig sind, kann das sein, dass der Wert noch schlechter wird. Also wenn jetzt wirklich alle Daten von diesen 44.000 Personen ausgewertet werden und vor allem noch mehr Infektionen, also nicht Infektionen, sondern richtig Erkrankungen stattfinden mit Covid-19, dann könnte man ganz sicher noch mehr darüber sagen. Und da könnte es auch sein, dass der Wert dann noch etwas schlechter wird.
Gut, da sind wir wieder ein bisschen auf dem Boden von der Tatsachen angekommen. Wie kommt man überhaupt auf so einen Impfstoff? Also muss man sich da vorstellen, dass die Leute sich jetzt freiwillig mit Corona anstecken lassen?
Nein, auf keinen Fall. Also nein. Diese Studie, die gemacht wird, das ist ein ganz, sage ich mal, ein normaler und auch lang etablierter Vorgang. So werden alle Impfstoffe hergestellt. Einfach nicht so schnell, wie das jetzt passiert ist. Da gehe ich vielleicht später auch nochmal drauf ein. Mhm. Deswegen braucht man auch so sehr viele Leute, weil nämlich es werden gesunde Leute geimpft und diese Impfung soll einen Schutz bieten vor einer Erkrankung, also vor jetzt dem neuen Coronavirus. Und die Leute sind im Prinzip geimpft worden und sind dann in den Alltag entlassen worden. Und es haben auch nicht alle die Impfsubstanz bekommen. Es muss auch immer eine Kontrollgruppe geben. Also ich weiß jetzt nicht, ob es die Hälfte sind oder vielleicht ein Drittel, die eine Scheinsubstanz bekommen haben. Und die lässt man dann ganz normal den Alltag quasi bestreiten. Und dann sieht man, ob sich einige davon, die sich jetzt vielleicht auch schützen und trotzdem vorsichtig sind oder vielleicht ihrer Arbeit ganz normal nachgehen müssen, auch in Amerika oder Brasilien, jetzt gerade Länder, wo das Virus wirklich sehr gewütet hat. Und da sieht man dann wirklich, wer wirklich das Virus bekommt und schwer erkrankt. Mhm. Und das waren aber jetzt in dieser Studie nämlich nur 94 Personen, die wirklich erkrankt sind. Und anhand dieser 94 Personen hat man jetzt berechnen können, dass 90% geschützt sind. Das heißt, die Daten sind noch, wo man sagen kann, doch recht klein.
Also bei 94 von irgendwie über 44'000, das klingt jetzt für mich nach einer, im ersten Moment nach einer wahnsinnig kleinen Zahl. Wie ist das aus wissenschaftlicher Sicht? Ist das eine gute Basis, um so eine grosse Neuigkeit anzukünden, die ja so viele Leute wird betreffen?
Gut, muss man auch nochmal sagen, wer die Neuigkeit angekündigt hat. Das war schon eine Pressemitteilung von Pfizer und BioNTech, aber die Daten selber, die sind von unabhängigen Forschern ausgewertet worden. Und das ist so auch ein gängiges Verfahren, diese unabhängigen Experten, die begleiten diese Studien. Und da sowohl, wenn da jetzt irgendwelche Nebenwirkungen auftreten würden oder so, dann wird die Studie auch gestoppt. Dann schaut man, was ist da passiert. Das ist in diesem Fall dieser Impfstudie von Pfizer und BioNTech nicht geschehen. Und sie gucken zwischendrin sich die Daten an. Und sobald das gut aussieht, können Sie dann geht das nämlich an die Zulassungsbehörden weiter. Und das ist dann im Prinzip ein Schritt, der jetzt nicht, es ist jetzt keine PR-Geschichte, sondern es ist wirklich auf Grundlage von unabhängigen Experten. Mhm. Und da müssen wir uns jetzt einfach drauf verlassen. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, für mich klingt das jetzt auch sehr wenig. Sie warten aber eigentlich darauf, dass über 160 Covid-Fälle auftreten. Das ist wahrscheinlich eine rechnerische Geschichte, warum Sie jetzt gerade über 160 dazu brauchen, um sagen zu können, den letztendlichen Wert berechnen zu können, zu wie viel Prozent die Impfung schützt.
Du hast vorher noch angesprochen, wie schnell das Ganze jetzt gegangen ist und auch immer noch geht, jetzt zum Beispiel mit der Zulassung. Das ganze Projekt, das heisst ja auch Lightspeed. Eine Frage, die sich mir da ein bisschen stellt, wenn das so schnell jetzt quasi durchgewunken wird, wie sicher ist das denn nachher?
Das ist eine gute Frage und weswegen ich auch, oder nicht ich, sondern auch andere, also wirklich die Experten jetzt so, sage ich mal, fasziniert sind oder vielleicht auch ein bisschen euphorisch. Es hat es noch nie gegeben, dass ein Impfstoff innerhalb von 10 Monaten entwickelt wird. Also,
was ist ein normaler Zeitraum?
Normalerweise dauert das 10 Jahre oder mehr, bis ein Impfstoff zugelassen wird. Und jetzt das Virus selber, das kennen wir ja eigentlich noch gar nicht sehr lange. Das ist wirklich im letzten Jahr aufgetreten, also Ende 2019. Und im Januar wurde die Sequenz bekannt, also die genomischen Daten von dem Virus. Also wo man wirklich die Fachleute jetzt sagen können, ah, so sieht das Virus aus. Und da muss wirklich jetzt der Herr Shahin direkt losgelegt haben. Der hat diese Sequenz gesehen, hat gesagt, oh, und ich habe jetzt eine Plattform, heißt das, ich mache ganz ähnliche Impfstoffe für ganz, also der hat Krebsentwicklung, also Krebsimpfstoffe vorher entwickelt. Und da hat er einfach gesehen, das könnte was werden. Ich nutze jetzt die Möglichkeiten, die ich mit meiner Firma habe, um daraus einen Impfstoff gegen dieses neue Virus zu entwickeln. Und da hat er auch ein bisschen, glaube ich, auf eine Karte gesetzt, weil das ist so ein Pandemievirus wird und uns jetzt alle betrifft. Ich weiß nicht, ob das da schon so bekannt war im Januar. Also es hat 10 Monate gedauert, Und das ist extrem schnell.
Du persönlich, würdest du dir so einen Impfstoff jetzt spritzen lassen, der so schnell entwickelt worden ist? Oder hättest du da Bedenken?
Es klingt jetzt erstmal so, wo man denkt, was machen die denn in den 10 Jahren, wenn das so lange dauert? Aber man muss jetzt vielleicht berücksichtigen, also was jetzt wirklich anders ist. Man hat einen riesen Effort, der da dran gesetzt wird von wirklich mehreren Firmen, die darauf arbeiten. Es gibt unglaubliche finanzielle Mittel, also die da reingesteckt werden. Das heißt, es arbeiten viele Forscher dran. Sie haben viel Geld, um das zu tun. Deswegen geht das auch sehr viel schneller. Und was abgekürzt wird, das sind auch diese behördlichen Verfahren. Also dass man jetzt eine Notzulassung macht, dass sobald die Daten, auch so Zwischendaten bekannt sind, die werden sofort weitergeleitet, die werden geprüft. Danach wird das entschieden. Das sind auch Sachen, die lange dauern. Die Abkürzung geschieht aber nicht bei der Sicherheit. Also wenn wir jetzt diese Phase-3-Studie anschauen, diese letzte Studie vor Zulassung, die jetzt gerade läuft mit diesen 44.000 Leuten, da werden ganz klar auch, wird alles erfasst an Nebenwirkungen. Also bekommen die Leute jetzt Kopfschmerzen oder ist denen schlecht oder kriegen sie einfach nur an der Impfeinspritzstelle da eine Hautrötung oder so. Das wird alles erfasst, auch wenn schlimmere Sachen auftreten sollten, wird geprüft, hat das was mit der Impfung zu tun. Und wenn diese Verfahren und diese Sicherheit gewährleistet sind, dann würde ich mich jetzt auch auf die Zulassung stellen und auf die externen Begutachter verlassen und würde mich impfen lassen, ja.
Es war ja jetzt noch spannend, wie das Forscherpaar, also gerade in Deutschland, wirklich so ein bisschen als Helden gefeiert wird, die jetzt das entdeckt haben, den Impfstoff. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich BioNTech mal gegoogelt habe und gesehen habe, dass eben denen ihre Adresse heisst an der Goldgrube 12. Das hat man ja zum Teil auch auf den Fernsehbildern gesehen können. Also ich sehe natürlich total, dass eben die Forscherinnen und Forscher, die wollen natürlich einen tollen Impfstoff entwickeln, der wirkt. Die haben vielleicht auch ein gewisses Prestige mit dem zu gewinnen. Aber diesen Pharmafirmen, bei denen geht es ja auch um sehr, sehr viel Geld. Das hat man jetzt zum Beispiel auch gesehen, wie Börsen reagiert haben auf die Nachricht. Was hast du das Gefühl, wie viel Druck wird da vielleicht auch auf die Forscherinnen und Forscher ausgeübt oder wie viel ist jetzt ausgeübt worden, dass die jetzt quasi die Ersten sind, die den Impfstoff haben?
Ja, das sind verschiedene Sachen. Also das kann ich jetzt wirklich nicht gut beurteilen, wie das mit dem Geldverdienen dann wirklich geht. Also ich denke schon, dass jetzt man hat es ja einfach gesehen, wie die Aktien gestiegen sind. Das ist natürlich auch eine große Hoffnung, die da jetzt quasi in die Welt gesetzt wird, in diese Firmen. Ich rechne damit, dass in den nächsten nächsten Monaten noch weitere Impfstoffe auf den Markt kommen, dann ist natürlich jetzt auch die Sache mit dem, wer ist der Erste, ist jetzt natürlich eine riesen Aufmerksamkeit, auch von uns Medien auf jeden Fall. Ich denke, da werden noch einige weitere kommen, dann wird sich das auch alles ein bisschen normalisieren und dann gibt es natürlich auch Konkurrenz, da muss man dann auch schauen, andere Impfstoffe haben andere Wirkmechanismen, wirken vielleicht auch anders bei verschiedenen Personen und da muss man dann auch wirklich gucken, welcher Impfstoff ist für wen geeignet und welchen können wir bekommen. Und es geht ja auch darum, wir haben eine Pandemie. Also das heißt, es sind alle Menschen möglicherweise von diesem Virus betroffen. Das heißt, wir brauchen wirklich Milliarden wahrscheinlich von Impfdosen. Das wird nicht eine Firma stemmen können.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, das war jetzt auch nicht das Ende gewesen von dem Wettrennen um den Impfstoff, sondern die anderen Forschungsprojekte machen jetzt quasi auch einfach weiter vorerst.
Die machen auf jeden Fall weiter. Also was jetzt gerade läuft, ich habe jetzt nochmal es gibt eine WHO-Liste, wo immer aufgeführt wird, welche Firmen wie weit sind mit der Impfstoffentwicklung. Auf dieser Liste standen also generell Firmen, es gibt weit über 100 Firmen, die sich an diesem, sage ich mal, Wettrennen beteiligen oder die versuchen, Impfstoff herzustellen. Und von 48 Firmen haben ihre Impfstoffe schon in der Testung am Menschen. Und zu diesen 48 Firmen gehören eben Pfizer und BioNTech. Und dann gehören da zwei Firmen, die jetzt gerade in der Schweiz, wo wir in großen Aufmerksamkeit immer drauf lenken, das ist Moderna, auch ein US-Unternehmen, die aber ihren Impfstoff auch hier in der Schweiz mit herstellen werden bei der Lonsat. Und das andere Unternehmen ist die britische AstraZeneca, die den Impfstoff herstellt. Und diese Firmen sind auch sehr weit, sehr renommiert und sehr schnell dabei. Und diese Impfstoffe sind sogar diejenigen, wo der Bundesrat schon Impfdosen reserviert hat, mit dem Risiko, dass man noch gar nicht weiß, ob die denn wirklich, wie die wirken werden. Aber,
wie gut stehen denn jetzt die Chancen, dass auch der neue Impfstoff, dass ein Teil davon vielleicht auch wird in die Schweiz kommen?
Also so wie es aussieht, hat sich wohl der Bundesrat gleich daran gemacht, mit Pfizer und BioNTech zu verhandeln. Und es scheint wohl so zu sein, dass 1,5 Millionen Impfstoffdosen für das erste Halbjahr nächsten Jahres auch in die Schweiz geliefert werden sollen. Es gibt noch andere, eben bei Moderna sind 4,5 Millionen Impfstoffdosen bestellt und bei der AstraZeneca 5,3 Millionen. Immer unter der Voraussetzung, dass sie wirklich dann auch gute Impfstoffe liefern.
Eben, du sagst jetzt, es wäre eine begrenzte Anzahl von Impfstoffdosen, die man bekäme. Ganz konkret gefragt, ich als junge Frau, ich bin 30, ohne Vorerkrankungen, kein Kontakt zu Risikogruppen, dürfte ich mich überhaupt impfen lassen oder weiss man, wer da als erstes quasi den Vorrang hätte?
Das ist eine gute Frage. Ja, es wird wahrscheinlich nicht sehr schnell Impfstoff für alle geben. Das heißt, es müsste eine Impfstrategie geben, also eine Überlegung, wer bekommt den Impfstoff als erstes, wo ist es sinnvoll. Und was jetzt, also es gibt noch keine offizielle Verlautbarung, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die älteren Menschen, die am meisten gefährdet sind, schwere Covid-Erkrankungen durchzumachen, Risikopatienten und medizinisches Personal, dass die wahrscheinlich als erstes geimpft werden würden, wenn ein Impfstoff da ist.
Das macht ja auch Sinn, weil man die am stärksten müsste schützen.
Genau, und du wärst dann diejenige, die den noch nicht bekommt, gleich am Anfang.
Okay, ich wäre wahrscheinlich ganz am Schluss dran. Es gibt ja auch, wenn man jetzt mal das umdreht, es ist ja in der letzten Woche immer wieder auch so ein bisschen darüber geredet worden, es gibt ja so ein bisschen die Angst vor einem Impfzwang. Also ich will jetzt nicht darüber diskutieren, wie berechtigt quasi die Angst vor dem Impfen ist oder nicht. Aber grundsätzlich, wie realistisch wäre überhaupt so ein Szenario, dass man sich müsste impfen lassen, also dass sich alle Menschen in der Schweiz müssten impfen lassen?
Gut, die Diskussion ist ja auch bei anderen Impfungen, tritt sie öfter mal wieder auf, eben dieses Impfobligatorium. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Also, und ich halte es auch nicht für sinnvoll. Also ich denke, dass eine Impfung, wenn es jetzt wirklich eine Impfung gegen das Coronavirus gibt, die sicher ist, die wirklich auch das erfüllt, was sie soll, nämlich, dass die Menschen Antikörper bilden gegen dieses Virus und dass die Menschen geschützt sind. Und optimal wäre natürlich auch noch, dass, wenn sie geimpft sind, dass sie es nicht weiter verbreiten, weil wir wollen mit der Impfung ja eigentlich auch, dass das Coronavirus uns dann irgendwann nicht mehr beschäftigen muss, sondern dass es sich nicht weiter verbreiten kann und damit vielleicht irgendwann wieder verschwindet. Wenn das alles gegeben ist, also dann denke ich, hat das ja schon mal sehr viele Argumente, dass man sich impfen lässt. Wenn es Leute gibt, die sich jetzt partout überhaupt nicht impfen lassen möchten, dann, oder es gibt ja auch Leute, die sich nicht impfen lassen können, einfach weil sie ein schwaches Immunsystem haben, dann geht man auch davon aus, dass es reicht, wenn vielleicht 60-70% der Bevölkerung geimpft sind und die würden dann andere noch mitschützen. Und ich denke, wenn man das jetzt sieht, zum Beispiel in anderen Ländern, also wo wirklich die, also das Virus massiv grassiert hat, also Beispiel Brasilien, ich denke, da war das auch nicht schwer, Studienteilnehmer zu finden, die wirklich eine ganz neue Impfung ausprobieren und die sehen dann eher die Chancen als die Risiken.
Vielleicht zum Schluss einfach nur die Frage, und jetzt? Also wenn wir jetzt eines Tages wirklich den Impfstoff hätten in der Schweiz, wo sich genug Leute könnten impfen lassen, dass wir könnten die Pandemie unterbrechen, würde das quasi unseren Alltag wirklich wieder so auf den Normalzustand bringen, den wir vor Corona hatten? Könnten wir dann zum Beispiel wieder sagen, wir verzichten auf Masken im öffentlichen Leben, wir können wieder unsere Grossis und Grossväter besuchen und so weiter?
Das wäre ja genau die Hoffnung. Ja, das wäre natürlich wunderbar. Also dafür müsste man eben selber, also eine Impfung, durch eine Impfung geschützt sein, dass man selber die Krankheit nicht bekommt. Aber eben, wenn es gelänge, dass eine Impfung auch davor schützt, das Virus zu übertragen, dann hätten wir genau das, was wir damit haben möchten. Es kann natürlich sein, dass das Virus sich in der Bevölkerung weiter verbreitet, dass wir nicht mit einer Impfung, wenn wir jetzt sagen, nächstes Jahr haben wir die Impfung, wir lassen uns alle impfen. Es kann sein, dass wir damit nicht dauerhaft geschützt sind. Es kann sein, dass wir sie wie bei einer Grippeimpfung, obwohl da ein bisschen andere Hintergründe sind, aber dass man es vielleicht immer wieder wiederholen müsste oder dass man, vielleicht schützt die Impfung nur 3 Monate, das wissen wir nicht. Das muss man alles noch sehen. Aber wenn wir jetzt eine wirklich gute Impfung haben und die Leute sich alle durchimpfen, dann müsste das genauso sein. Das ist das Ziel, ja.
Gut, dann hoffen wir doch, dass das auch so wird eintreten. Danke vielmals, Anke, für die Einordnung.
Ja, gerne. Es hat mich gefreut, dass ich da war und jederzeit wieder.
Das war eine weitere Folge von «Und jetzt» im Corona-Podcast von Tamedia. Man kann den Podcast auch noch bei allen Tamedia-Titeln auf der Webseite nachhören. Man kann ihn auch in allen Podcast-Apps wie zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts abonnieren. Man kann uns auch gerne Feedback geben an die E-Mail-Adresse podcast@tamedia.ch. Danke vielmals fürs Zuhören. Den Podcast gibt es nächstes Mal wieder in einer Woche, am nächsten Samstag, dann mit Simon Rau. Kommen Sie gut durch die Woche und bleiben Sie natürlich gesund. Musik.